Heute hatte ich Besuch von Nicole Nitschke. Nicole war zuletzt bei Douglas CEO für die Dachregion, war zuvor auch schon bei Coty, bei Shiseido, bei Henkel, also sehr, sehr spannende FMCG-Vergangenheit, würde ich sagen. Nun, jetzt sind es jetzt über 25 Jahre, also alles rund um das Thema Luxury Beauty, Omnichannel Retail. Heute gibt es jemanden, der im C-Level dort unterwegs war. Wir haben uns auch über ihre Vergangenheit im Sportbereich unterhalten. Sie war sehr, sehr lange im Leistungsbereich Volleyball, was sie alles dort gelernt hat und was man ja von dort auch wieder in den Business-Kontext übertragen kann. Dann haben wir auch über Stakeholder-Management nach oben und nach unten gesprochen. Und was macht denn eigentlich so ein gutes Transformationsprojekt aus? Heute ist Nicole selbstständig. Sie hat jetzt vor kurzem die Bodyshop, den Bodyshop-Case mit begleitet mit Aurelius, war dort als Advisorin sozusagen drin, als Industry Advisor. Also alles rund um diese Themen. Gehen wir gleich rein ins Podcast. Ich freue mich auf die Aufnahme. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Gut, starten wir rein. Nicole, willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Bevor wir in sehr spannende Themen Transformationsmanagement, was bei dir ja auch sehr groß auf der Agenda steht, und an alle anderen Themen zum Thema C-Level, Erfolgsrezepte, was die ganzen Zuhörenden natürlich immer brennend interessiert reingehen, stell dich doch mal kurz uns vor und sag uns, was du gerade machst.
Ja, ich bin geboren in eine schwäbische Maschinenbauerfamilie
und mit zwei
6 und 7 Jahre älteren Brüdern relativ in einer männlichen Sozialisation gestartet und habe dann meine Jugend im Wesentlichen auf dem Volleyballplatz verbracht, habe Volleyball-Leistungssport gemacht, war so kurz an der Schwelle Bundesliga zu spielen und mein Traum damals war einmal Olympia auf dem Volleyballfeld. Dieser Traum ist dann über Nacht geplatzt mit einer schweren Knieverletzung, einem Sportunfall, natürlich auf dem Volleyballfeld. Und insofern musste ich meinen Sportgeist dann neu kanalisieren. Hab dann auf der Uni Marketing, Markentechnik für mich wirklich als Leidenschaft identifizieren können. Und stehe heute hier mit 30 Jahren Transformations-, Markenaufbau, Turnaround, Portfolio-Management in allen Kosmetikmärkten, angefangen von FMCG-Märkten, B2B-Märkten, Friseurbereich, dann Selektivkosmetik und die letzten 4,5 Jahre im Omnichannel Retail bei Douglas. Mhm. Ansonsten verheiratet, stolze Mutter zweier erwachsener Söhne, die inzwischen das Nest verlassen haben.
Super, Glückwunsch.
Und,
also nicht zum Verlassen.
Nee, ich freue mich, wenn sie wiederkommen.
Ja, ja.
Aber gibt mir natürlich jetzt auch wieder nochmal mehr Flexibilität. Und ich habe meine gerade berufliche Karriere sehr international gestartet und habe die dann in den letzten 17 Jahren sehr auf Deutschland und die Dachregion fokussiert, um einfach auch Familie und Beruf miteinander kombinieren zu können. Und bin jetzt gerade in der Neuorientierung und habe ganz, ganz, ganz große Lust, diese Schleife zu international wieder zu schließen und nochmal international ein bisschen durchzustarten.
Sehr cool. Ja, du hast ja vor kurzem auch The Body Shop mit begleitet für Aurelius und sozusagen sein erstes, wo wir sagen würden, Interim-Projekt oder Transformation-Projekt gemacht. Wie hat es dir gefallen und?
Es war großartig. Es war überhaupt nicht geplant und ich bin Ende November letzten Jahres bei Douglas rausgegangen und bin zwar auf der einen Seite nochmal auf der Suche nach einem wirklich großen und umfassenden Transformationsprojekt und eben gerne international, aber habe mir gedacht, das wird nicht von heute auf morgen gehen, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann sehr schnell, schon zum 1. Dezember, ongeboardet das Projekt mit Aurelius zu Bodyshop und in der Tat komplett auf der einen Seite zwar immer noch Beauty und Beauty und Retail in Kombination, also insofern war perfekt für mich, auf der anderen Seite komplett neue Welt als Mitglied in einem Strategieteam von einer Private Equity Company. Komplett neue Blickwinkel erlebt, erfahren und das dann 2 Monate begleiten dürfen. Mhm. Und ja, davor eigentlich nie über Interim nachgedacht und muss sagen, hat mir viel Spaß gemacht. Insofern ist auch Interim für mich jetzt auch für die Zukunft absolut ein Thema geworden.
Ja, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Profil dafür. Ja, aber bevor wir ja über das Thema Transformation ein bisschen mehr sprechen, wie bist du denn in die erste geschäftsführende Rolle gekommen und welche war das? Erzähl uns da mal so ein bisschen die Story dahinter.
Ja, ich fange vielleicht mal an, was es nicht war, weil es war kein Masterplan. Also es gab nicht den Masterplan, wie stelle ich mir idealerweise meine Karriere vor, geschweige denn, ich möchte unbedingt irgendwann mal ein C-Level haben. Mhm. Mein Ziel war vielmehr, einen Job, einen spannenden Job zu finden, der mir erlaubt, Familie und Beruf zu verbinden. Ja. Und auf der anderen Seite war und bin ich von jeher mit einer sehr, sehr großen Neugierde ausgestattet und Offenheit, die eigentlich auf alles, was da kommt, ich kann mich für ganz, ganz viel begeistern und dann lasse ich mich darauf ein und habe dadurch ganz viel neue Dinge auch kennenlernen dürfen, die ich so nicht geplant habe. Mhm. Und das hat mich dann am Anfang zu Henkel gebracht. Ich hatte mich eigentlich bei Henkel in Spanien beworben, weil ich gerne in Spanien anfangen wollte. Dann kam ein Angebot für Düsseldorf. Gut, warum nicht Düsseldorf? 2 Jahre später kam dann von Henkel ein Angebot, nach Brüssel zu gehen. Mhm. Aber wie gesagt, die sprechen zwar ein komisches Spanisch, aber warum nicht Belgien? Und so hat sich das ein Stück durchgezogen. Und dieses Ergreifen von auch ungeplanten Möglichkeiten, die ich aber dann mit viel Spaß, Freude und Begeisterung umsetzen konnte, waren eigentlich der eigentliche rote Faden durch meinen Weg durch. War dann sehr, sehr lange bei Henkel gewesen, war 12, 13 Jahre und am Ende war für Henkel dann eben 2 Jahre in Brüssel gewesen, war dann in Hamburg gewesen für den Schwarzkopf Professional Bereich, nachdem Henkel Schwarzkopf gekauft hatte, war dann noch in Los Angeles gewesen, 3 Jahre und dann wieder zurück in Düsseldorf und dann verantwortlich für das weltweite Marketing für den Haarbereich und irgendwie 65% meiner Zeit auf allen Kontinenten dieser Welt. Nur in der Zwischenzeit gab es einen 1-Jährigen und 3-Jährigen zu Hause. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, dafür habe ich diese Kinder nicht auf die Welt gebracht und da muss ich die Reißleine ziehen. Habe dann Henkel verlassen, bin zu Coty gegangen, Einstieg in die selektive Kosmetikwelt. Und ja, zunächst mal ein Rückschritt, weil aus großer internationaler VP-Rolle erstmal einen nationalen Marketingdirektor und der mir aber erlaubt hat, einfach auch mein Familienleben zu führen und habe mich dann bei Coty in die erste Geschäftsführungsrolle entwickeln können. Habe als Marketingdirektorin neue Wege beschritten. Wir haben das erste Category Management aufgebaut im selektiven Luxusbereich. Wir haben erste Schritte in Digitalisierung gemacht. Ich habe dann Trade Marketing neu aufgebaut und damit ein Stück den Weg geebnet, die Geschäftsführung zu übernehmen. Auch da immer, es kamen immer irgendwelche neuen Themen, die haben mich interessiert, ich habe mich da draufgeschmissen und so hat sich dann letzten Endes die erste Geschäftsführungsrolle entwickelt. Ich war dann für den Coty Prestige-Bereich als Geschäftsführerin für Deutschland verantwortlich und was mich bei Coty so fasziniert hat, war, dass unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden es nicht nur erlaubt, sondern gewünscht und gefordert war, auch in den Länderorganisationen sehr unternehmerisch aktiv zu sein. Weil ich kam ja von der internationalen Welt und so in die operative Länderwelt zu gehen, ist manchmal mit dem Nachteil oder gefühlten Nachteil verbunden. Jetzt entscheiden die Internationalen und ich darf nur noch umsetzen. Deswegen hatte ich mich bewusst für Coty entschieden, weil dort auch wirklich ein unternehmerischer Gestaltungsgeist gewünscht und gefordert war. Und der ist dann zu dem Zeitpunkt zu einem großen Teil verloren gegangen, als Coty die Procter-Marken integriert hat, weil dann sehr viel in Richtung Paris zentralisiert wurde. Und das war dann, das fühlte sich nicht mehr wie meine Firma an. Ich habe mich gefühlt wie mit Fußfesseln und Handschellen. Und das war der Moment, wo ich mich dann wieder nach Düsseldorf zurück verändert habe, zu Shiseido. Und dort ein super spannendes Transformationsprojekt hatte, weil Shiseido bis dato unterschiedliche Markenbereiche als unterschiedliche Legal Entities gemanagt hat. Das heißt, es gab eine Firma BPI für die Fragrances, es gab Shiseido für die Skincare und dann relative Neuakquisitionen wie Make-up-Marken NARS, die kalifornische Startup-Marke Bare Essentials und Laura Mercier. Und das waren unterschiedliche Teams, unterschiedliche Organisationseinheiten. Und
macht ja auch manchmal Sinn, ne? Also dass man die einzeln hält, sozusagen die Marken, ne?
Das macht manchmal Sinn und manchmal weniger Sinn. Im Falle von Shiseido war es weniger sinnhaft. Okay. Die haben alle rote Zahlen geschrieben.
Okay.
Und ich sag mal, in Europa, Shiseido ist ein Gigant. In Asien ist ja eine japanische Firma. Aber jede einzelne Unternehmung war so klein, dass sie eigentlich nicht die kritische Masse hatte und auch nicht die Wichtigkeit für die Handelspartner. Also wenn ich als Geschäftsführer damals von nur Shiseido bei Douglas angerufen hätte und gesagt hat, können wir uns mal zum Jahresgespräch treffen, dann hätte ich wahrscheinlich eine Antwort bekommen, Entschuldigung, aber da haben wir jetzt keine Zeit. Mhm. Und durch die Zusammenfassung, das war meine Aufgabe, an einer Location alle diese Marken zu Shiseido Group zusammenzufassen und eine Organisation zu bauen und Entscheidungsprozesse, eine Strategie, eine Roadmap mit diesen Marken dann als quasi Vollsortimentsanbieter von Skincare über Fragrance und Make-up, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das war von 2016 bis 2018. Und das haben wir wirklich bravourös geschafft. Das heißt, nach den 2 Jahren gab es eine Shiseido Group, die war dann insgesamt, auch mit dem Wachstum, was wir haben hinlegen können, Nummer 7 von den Suppliern in der Kosmetik, in der Selektivkosmetik. Damit waren wir ein wichtiger Top-10-Player für jeden Handelspartner, konnten ganz anders gestalten und agieren und haben dann auch einen sehr, sehr ordentlichen Top-Line und vor allen Dingen Bottom-Line-Ergebnis erzielen können. Und das war sicherlich eins der ganz großen Transformationsthemen, bevor ich dann auf die andere Seite des Tisches gesprungen bin, nämlich nach 25 Jahren Industrie und Produkt- und Markenentwicklung auf die Handelsseite und zu Douglas. Und war das natürlich großartig, ein Unternehmen, was man über so lange Zeit von außen vermeintlich kennt, durch viele Jahresgespräche, Schweiß und Tränen und Erfolge gefeiert hat, dann von innen kennenzulernen. Und da war natürlich auch Transformation ein großes Thema. Douglas war, als Tina Müller und ich dann ein paar Monate später angefangen habe, auch sowohl angefangen von der Markenpositionierung über Sortiment, über Investitionsrückstau in den Filialen, über Digitalisierungsthemen, eigentlich ein 360-Grad-Transformationsprojekt gewesen. Und insofern hat mein sportliches Transformationsherz da wieder gelacht. Und das erste Jahr war sehr, sehr stark von Turnaround begleitet. Ich war dort als CEO für die Dachregion verantwortlich. Und dann kam Corona. Corona fasse ich dann gerne zusammen als tägliche Improvisations- und Kreativitätstests, weil das war wirklich, ich meine, das war eine Situation, die gab es im Einzelhandel in Deutschland noch nie zuvor oder in der Dachregion. Und das hat uns, glaube ich, allen eine Menge abverlangt, aber mit ganz viel Teamgeist, Sportsgeist, Improvisation und Kreativität sind wir da sehr gut durchgekommen. Und nach Corona sowohl im stationären Bereich als auch im Online-Bereich mit höheren Marktanteilen und höherer Top- und Bottomline, als es davor war. Und insofern eine schöne Abrundung von einer 30-jährigen Transformationsgeschichte erstmal.
Sehr gut, ja.
Zwischenstopp.
Man sieht ja schon ein bisschen so den Fokus, logischerweise. Haben wir am Anfang auch gesagt, Konsumgüterhandel, dann natürlich auch das Thema Cosmetics. Würdest du sagen, dass man dort im C-Level oder in der Geschäftsführung irgendwie besonders gestrickt sein muss? Oder also was die Charaktereigenschaften, Persönlichkeit angeht?
Also es gibt sicherlich nicht die eine Persönlichkeitsstruktur, die man braucht. Und was entscheidend ist, ist aus meiner Sicht, dass man das Leadership Team mit einbezieht und das, was vielleicht der CEO in dem Fall nicht so stark hat, dass das durch ein diverses Leadership-Team mit aufgefangen wird. Weil am Ende des Tages ist es in einem Unternehmen wie auf dem Volleyballfeld. Ja. Allein geht gar nichts. Da braucht man das Team dazu. Und das ist sicherlich was, was ich auch gelernt habe. Ich glaube, in meinen, weiß ich nicht, ersten 10 Jahren, wenn ich dann im Marketingbereich irgendwelche Produktmanager, Marketingmanager eingestellt habe, war ich eher verleitet, Leute zu suchen, die mir ähnlich waren, weil ich gedacht habe, das ist einfacher, die zu führen und das macht Spaß.
Ja, macht man automatisch.
Das habe ich gelernt, dass es mich und das Unternehmen viel, viel weiterbringt, wenn das Leadership-Team besonders divers aufgestellt ist, wenn ich da vor allen Dingen die Kompetenzen gezielt suche, wo ich weiß, das ist jetzt nicht meine ausgeprägte Stärke und dann wirklich im gemeinsamen Team-Approach die Strategie entwickelt und dann die Kraft auf die Straße bringt. Was ich schon glaube, ist, dass ein CEO die Neugier und den Anspruch, immer an was Neues, an Innovationen, Wachstum, Expansion mitbringen sollte und auch in die Organisation einpflanzen sollte. Weil ich meine, wir wissen alle, wie unfassbar schnell sich die Rahmenbedingungen um uns herum verändern und stehen bleiben ist keine Option. Klar. Und insofern ist da wahrscheinlich auch dieses Sportsgehen, was ich in die Arbeitswelt transferiert habe, sehr hilfreich.
Ja. Ja, sprechen wir mal über das Sportsgehen und kommen dann auch so langsam so ein bisschen zu deinen Learnings oder Erfolgsstrategien. Ich bin ja ein großer Fan, alle, die zuhören, wissen das, aus dem Transfer vom Sport in die Geschäftswelt. Ich habe da eine ähnliche Geschichte. Was sind denn überhaupt diese, also für dich, was sind denn diese Themen, die man da mitnimmt? Was ist eigentlich ein Sportsgeist und wie nimmt man den mit in die Geschäftswelt sozusagen?
Also für mich ist der Sportsgeist als erstes, dass ich es einfach großartig finde, mich mit anderen zu messen und am liebsten zu gewinnen. It's fun to be number one. Und das ist ganz egal, ob das Punkte auf dem Volleyballfeld sind, ob das Marktanteile sind, ob das Umsatz oder Profit ist. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz starker Antrieb. Und ich sag mal, man sucht sich so eine Sportart ja nach persönlichen Neigungen aus und steckt da seine Leidenschaft rein. Und da ist einem kein Training zu hart. Und man kämpft da wirklich, um ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz ähnlich im Arbeitsleben. Und das Zweite ist, neben Team Spirit und solchen Themen, die einfach auch unfassbar viel Freude machen. Und ich glaube auch, wenn man nicht Freude hat an dem, was man in der Arbeitswelt tut, dann kann man einfach auch nicht so gut sein, dann kann man sich nicht so verausgaben, dann kann man auch nicht so tolle Ergebnisse erreichen. Mhm. Aber genauso wichtig ist das Dritte, weil im Sport lernt man einfach auch mit Niederlagen umzugehen. Ja. Und ich sag mal, gekämpft wird bis zum Abpfiff, egal wie der Punktestand ist. Und nach dem Abpfiff ist vor dem Abpfiff. Und egal wie gut man trainiert, man kann nicht immer gewinnen. Und diese Erkenntnis, at the end it's just a game. Also wir reden jetzt hier nicht über eine Operation am offenen Herzen. Ja. Und ich sag mal, ich war jetzt auch nicht in der Herzchirurgie arbeitsmäßig unterwegs, sondern in der Beauty. Und natürlich passieren da Dinge, wo man denkt, um Gottes Willen, jetzt fällt einem der Himmel auf den Kopf und es ist alles ganz schrecklich. Und sich dann einfach auch zurückzuziehen und sich klarzumachen, hey, it's all about lipsticks. Also ich sag mal, das hilft sehr, sich persönlich zu erden und auch mit einer Gelassenheit in schwierige Situationen reinzugehen. Und ja, ich glaube, ich bin auch ein genetischer Optimist. Also bei mir ist das Glas immer halb voll. Und auch das hilft, gerade in schwierigen Situationen, sich eben auf Lösungen zu konzentrieren und sich jetzt nicht zu lang in irgendwelchen Analysen über wer war jetzt da schuld oder was auch immer zu verlieren.
Aber das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass du auch immer gewinnen willst. Es gibt ja auch so ein bisschen die Einstellung zu sagen, dabei sein ist alles. Ich finde es persönlich, also ist für mich nicht attraktiv und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut, weil also die Argumentation kommt daher, dass man nicht immer nur gewinnen soll und man sich nicht drauf versteifen soll. Im dritten Punkt hast du ja gesagt, Niederlagen gehören auch dazu. Ich glaube, wenn man das beides im Gen verankert hat, dann ist das auch gesund. Aber nur zu sagen, von vornherein dabei sein ist alles, finde ich irgendwie falsch.
Ja, also reicht mir sicherlich nicht und ist auch nicht meine Persönlichkeit, weil dieses Gewinnen gibt mir ja auch den Antrieb. Ja. Und das gibt ja mir, so, das macht mir Spaß und das ist egal in der Firma. Ich weiß nicht, als ich bei Shiseido angefangen habe, da ging es auch um großen Relaunch von der Skincare-Marke Shiseido. Und da war mir der italienische Geschäftsführer, war mir immer zwei Nasenlängen voraus. Ich habe gesagt, so, und den knack ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, so, mein lieber Alberto, und an dem Tag, wo mein Marktanteil höher ist als hier, dann schicke ich dir einen Wollpullover. Zieh dich warm an.
Hat den gekriegt.
Das ist eben nicht nur, das ist ja kein verbissener Kampf, sondern das ist eher der Antrieb, sich damit auseinanderzusetzen, was sind konventionelle und vor allen Dingen auch unkonventionelle Wege, weiterzukommen. Und das gepaart aber mit ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und
Ja, sehe ich auch so. Jetzt ist aber natürlich nur der Wille zu gewinnen, reicht ja natürlich nicht aus, weil alle Leute, die das Spiel spielen, ob es im Volleyball ist, in Olympische Spiele, im Geschäftswelt, die haben ja alle das Ziel zu gewinnen irgendwo, zumindest im Top-Bereich, im Spitzenbereich. Aber das ist nicht, also daran lässt sich nicht ableiten, wer dann schlussendlich gewinnt, weil es wollen alle gewinnen. Insofern, was ist es denn dann doch, weil man braucht ja dann doch ein gutes System dahinter. Hinter diesem, sag ich mal, Wille zu gewinnen, hinter den Zielen, die man sich steckt, egal ob das jetzt Geschäft oder Sport ist. Wenn man so ein bisschen auf dieses System gucken und dein System, was würdest du sagen, sind so die Learnings und die Erfolgsstrategien, die du dir entweder immer gesetzt hast oder jetzt im Nachgang für dich empfunden hast, das waren die Top-Sachen, die haben mich immer, sag ich mal, erfolgreich gemacht oder haben mich am Ball bleiben lassen und immer motiviert etc.?
Das ist eine große Frage. Ja. ich glaube, durch meine Neugierde war ich immer daran interessiert, so eine Transformation, so eine Turnaround-Situation mit einem holistischen Blick anzugucken. Also es war nicht nur dieser Bereichsblick, das ist jetzt meine Aufgabe, wie kann ich die lösen, sondern so unter diesem Aspekt, Unternehmensziel geht vor Bereichsziel. Und ich habe versucht, das große Ganze zu verstehen und die Hebel zu identifizieren, um dann wirklich mit sehr klarer Prioritätensetzung und mit dem Team zusammen die Kraft auf die Straße zu bringen. Dabei ist sicherlich eines, also am Anfang gibt es eine Analysephase und schon da integriere ich sehr, sehr gerne das Leadership-Team. Also es ist nie eine Einzelübung, sondern auch das ist eine Teamübung. Und dann gemeinsam eben diese Hebel zu identifizieren und dann mit klassischem Projektmanagement nach vorne zu marschieren, immer wieder zu hinterfragen, weil die Zeiten, wo man früher 5- oder 10-Jahrespläne gemacht hat und dann macht man die sind schon lange vorbei. Also selbst wenn man heute einen 3-Jahresplan macht, dann muss man den spätestens nach 3 Monaten immer wieder in Frage stellen und einfach anpassen. Das gehört auch mit dazu. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Organisationen, die Länderorganisationen in die Strategiefindung und Entwicklung mit einbeziehen und weniger in diese sehr stark zentralisierten Organisationseinheiten. Es gibt Bereiche, die kann man super zentralisieren, aber wenn die Länderorganisationen mit eingebunden sind, dann sind sie viel eher in der Lage, dann auch über die Zeit hinweg gegenzusteuern, anzupassen und ihre Ziele zu erfüllen. Insofern ein ganzheitlicher Ansatz, Punkt 1. Ja. Das zweite ist wirklich das, ich nenne es jetzt mal Stakeholder-Management, sowohl nach oben als auch auf Peer-Ebene, als auch nach unten bis auf die Arbeitsebene. Also ich sag mal, wenn ich jetzt gerade ein Beispiel wie Douglas nehme, dann sind natürlich Filialen und Verkäuferinnen erstmal ganz weit weg von der Zentrale und mein Büro war auch in der Zentrale. Und wenn die nicht wissen, wie eine Strategie aussieht, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn am Ende das nicht rauskommt, was ich gerne hätte. Ja. Also insofern dieses Kaskadieren von Kommunikation, Information und wirklich einen sehr, sehr, sehr starken Team-Approach würde ich als absolut wesentlichen Erfolgsfaktor für diese Transformation sagen. Ja. Und dann gibt es, also ich sag mal, noch die persönliche Art und Weise, aber da mag es sicherlich auch unterschiedliche Wege gehen. Es gibt ja auch viele Wege von München nach Düsseldorf. Da gibt es sicherlich auch nicht nur einen, aber ich bin jemand, der Konflikte möglichst nur unter vier Augen und ohne großen Verteiler klärt und dann eher konstruktiv nach vorne läuft. Ich bin jemand, der gerne Entscheidungen trifft und lieber danach dafür sorgt, dass es die richtige Entscheidung war und sich darauf konzentriert, als permanent hinterfragt, nochmal, war das jetzt die richtige Entscheidung, wäre es nicht doch besser gewesen anders? Ja. So, das ist aber dann eher persönlicher Arbeitsstil.
Vielleicht soweit. Ja, gerade so dieses Stakeholder-Management, das ist immer so ein abgedroschenes Thema, Kommunikation, Unternehmenskommunikation, muss die Sachen den Leuten sozusagen immer wieder vermitteln und sie auch immer wieder überzeugen oder sich auch wieder überzeugen lassen, falls man falsch liegt. Trotzdem finde ich, ist es super wichtig, ich wurde ja in der Unternehmensberatung sozialisiert und ich kriege immer wieder, egal in welchem Projekt ich war, es war immer wieder der Fall, wusste ich gar nicht oder habe ich ja schon lange gesagt und solche Sachen, das hört man in jedem Interview. Hast du da vielleicht spezielle Taktiken? Ich für meine Person habe gemerkt, eigentlich ist das 1:1 Gespräch, also wirklich dann mit allen Filialleitern in dem Fall zu sprechen, eigentlich die beste Methodik. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht sehr gut skalierbar.
Wäre bei 500 Filialen ein bisschen schwierig, offen gestanden.
Ja, da hast du auf jeden Fall was zu tun. Jeden Tag eine andere oder zwei sogar, dann bist du in einem Jahr durch. Nee, aber ich sehe zum Beispiel viele Unternehmen nutzen zum Beispiel auch hier das Podcast-Format, um natürlich ein bisschen breiter rauszugehen. Aber gibt es da irgendwelche super Tipps und Strategien, wo du sagst, für diese Kommunikation, was man machen kann?
Also ich glaube, so abgedroschen es klingt, dieses 24/7 Kommunizieren, das ist einfach in einem Transformationsprozess vielleicht das Allerwichtigste überhaupt. Und man muss einfach gucken, was sind meine relevanten Zielgruppen und ich muss für jede dieser Zielgruppen einen anderen Weg finden. Für meine Direct Reports definitiv das One-to-One-Gespräch und das Leadership-Team-Meeting. Aber wir haben auch über Town Hall, über Podcast weniger. Ja. Aber versucht alle Kommunikations-, auch Live-Konferenzen, Workshops, alle möglichen Formate zu nutzen. Was ich super spannend fand, und das ist vielleicht noch was Besonderes, war gerade bei Douglas in der Corona-Zeit. Da hatten wir natürlich erst die Herausforderungen, überhaupt mit unseren Filialmitarbeitern in Kontakt zu treten, weil die haben kein Firmenhandy, die haben keinen Firmenlaptop. Die haben einen Laptop in der Filiale und die Filiale war zu.
Stimmt.
Na. Und da haben wir sehr, sehr schnell einen internen Instagram-Kanal entwickelt. Und da konnten sich dann quasi die Mitarbeiter freiwillig mit ihrem Privathandy, weil das haben sie natürlich, hat heute auch jede Verkäuferin, anmelden. Und dieser Kanal, der besteht bis heute und war eine grandiose Plattform für jegliche Form des Updates, der Kommunikation, was passiert, aber auch kleine Trainingseinheiten, Wettbewerbe, irgendwelche Entertainment, Infotainment. Und das hat sich wirklich zum Beispiel jetzt als vielleicht ein nicht ganz so übliches Kommunikationstool erwiesen. Ja, geboren aus Corona, aber ich glaube, auf den möchte keiner mehr verzichten. Und,
spannend, ja, das ist ein cooler Tipp. Ja, wir kommen schon so langsam ans Ende. Eine Sache, die ich auch immer zum Schluss noch frage, ist, du persönlich, also sag ich mal, deine persönliche Gesundheit, Schlaf, Ernährung, Sport, das haben wir ja gehört. Du warst sogar sehr, sehr hoch im Leistungssport unterwegs. Wie ist es heute? Achtest du da immer noch sehr drauf? Bist du jemand, der so Kalorien oder irgendwie Aktivitäten trackt oder irgendwie sowas in der Art? Oder hast du eine ganz besondere Ernährung? Gibt es da so irgendwie ein paar Sachen?
Nein. Ich bin ein Mensch, der glaubt an das Prinzip der gesunden Mischung.
Ja, klar.
Und ich mache ein bisschen Sport, ein bisschen Fitness, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen Wandern, was möglich ist. Ich versuche, mich vernünftig zu ernähren, aber gönne mir auch mit Genuss zwischendrin irgendeine Currywurst-Pommes oder was auch immer oder irgendwie eine Tafel Schokolade. Wenn ich sie anfange, dann muss ich sie auch aufessen. Also so ein Ritzel Schokolade. Das ist dann vielleicht die andere Form des Sportgeistes. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht durchringen können, eine Diät zu machen. Also nee, also da bin ich nicht für die Extreme, sondern da bin ich wirklich ein Freund einer gesunden Mischung. Und auch da gilt für mich, und das ist Ganz spannend, weil es hat mir ein Kollege bei The Body Shop, beziehungsweise bei Aurelius am Anfang, als ich die kennengelernt habe, gesagt, da gesagt, weil ich gesagt habe, ja, das ist eine ganz neue Welt und erzähl doch mal. Und sagt da, Nicole, ich muss eigentlich nur eins sagen. Always expect the unexpected. Wenn du mit dieser Einstellung rangehst, dann wirst du hier Spaß haben, dann kannst du hier eigentlich wirklich nur Erfolg haben. Und ich habe nicht nur während der Zeit bei The Body Shop, sondern da auch im Nachhinein häufiger drüber nachgedacht. Und eigentlich ist das eine perfekte Zusammenfassung. Für meine Person vielleicht, aber auch, finde ich, als durchaus mögliches oder probates Erfolgsrezept. Weil wenn du einfach mit dieser Offenheit und Neugierde, egal ob das jetzt Privatleben oder ob das im Business ist, auf Veränderungen zugehst und dich darauf einlässt, dann ja, können das Projekte sein, das können Veränderungen sein, das können andere Jobs sein, so möchte nach Spanien gehen, nach Belgien, oder aber einfach nur private Begegnungen, die unverhofft vom Himmel fallen, dann öffnet das neue Perspektiven, bringt dich weiter und bringt dir ganz viel Spaß. Und das ist vielleicht das eine andere, das, und es ist auch abgedroschen und es ist trotzdem richtig. Man muss einfach irgendetwas finden, wofür man brennt. Und dann kann man sich da richtig verausgaben, dann ist man auch richtig gut. Und entscheidend ist, dass wenn irgendetwas keinen Spaß mehr macht, dass man dann auch wirklich sich aus der Komfortzone rauskickt und dass man sich was Neues sucht, wo man den Spaß wieder hat.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch ein tolles Finish-Statement sozusagen. Ja, Nicole, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der jetzt auch zuhört, der hatte auch viel Spaß. Gut, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Ich freue mich natürlich am meisten über direkte Nachrichten, weil natürlich ich dann ein bisschen Feedback kriege und das kann ich natürlich auch immer in die neuen Episoden einbauen. Ich freue mich über Gästevorschläge. Tatsächlich an der Stelle ist Behind the Sea für 2024 schon ausgebucht. Das heißt natürlich nicht, dass immer mal wieder auch ein paar Leute abspringen und ich neue Gäste reinnehmen kann. Ich habe natürlich auch schon eine kleine Warteliste für 2025. Wie ich gelernt habe, so ein Podcast ist kein abgeschlossenes Projekt. Das geht für immer weiter, deswegen muss ich natürlich auch Gäste für die nächsten 10 Jahre suchen. Also schreibt mir gerne, meldet euch gerne und wie immer, der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um die Fragestellung. Kriegt ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen? Sei das für einen vorübergehenden Zeitraum, sei das für ein abgeschlossenes Thema oder wirklich auch permanent. Kommt gerne auf mich zu. Wir können auch über beides sprechen. Machen wir dann natürlich separat. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr zuhört und einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Nicole, schönen Tag dir noch.
Ciao, vielen Dank.